Deutschlandfunk, eine Welt.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Seit einem Jahr grassiert in der Demokratischen Republik Kongo eine Ebola-Epidemie. Warum sie trotz eines Impfstoffes nicht eingedämmt werden kann, das fragen wir zu Beginn der Sendung. Außerdem in eine Welt. Wir berichten vom neuen Handelsstreit zwischen Japan und Südkorea. Wir blicken nach Hongkong, einer Millionenstadt im Protestmodus, und schildern die Kritik am Auswahlverfahren der US-Demokraten. Seit einem Jahr tötet das Ebola-Virus im Osten der Demokratischen Republik Kongo im Schnitt 5 Menschen pro Tag. Laut Ärzte ohne Grenzen haben sich seit dem August des letzten Jahres mehr als 2600 Personen mit dem Virus infiziert. Mehr als die Hälfte starb an der Erkrankung. Inzwischen gibt es sogar einen noch nicht lizenzierten Testimpfstoff, der aber fast alle geimpften Personen immunisiert. Lange hieß es, dass ein Impfstoff die Rettung vor der tödlichen Krankheit sei. Nun ist er da und die Menschen sterben weiter. Warum sich Ebola in der Demokratischen Republik Kongo so schwer bekämpfen lässt, wollte ich von meiner Kollegin Susanna Babila wissen. Sie recherchiert im Osten des Landes, im Moment in Bunia, nahe der Grenze zu Uganda. Wir erreichten sie vor der Sendung während eines Starkregens für einen ganz kurzen Moment über ein Satellitentelefon. Ich wollte von Susanna Babila wissen, warum diese bisher 9. registrierte Ebola-Epidemie die schlimmste ist und das, obwohl die Republik Kongo eigentlich die längste Erfahrung mit Ebola-Ausbrüchen hat.
Es ist so, wir sind jetzt gerade in Bunia, das ist die Provinzhauptstadt von Ituri, und hier spüren Sie die Anspannung, weil wir sind hier mitten in einem Gebiet, wo im Grunde jeden Tag Dörfer überfallen werden. Gebrandschatzt wird, man spricht von Abschlachten. Das heißt, in dieser Region herrscht ein grausamer Krieg. Und in Gebieten, in denen Krieg herrscht, können natürlich Helfer, Ärzte, Gesundheitsstationen nicht aufgebaut werden. Und die Menschen dort können nicht arbeiten. Es ist ja auch so, dass selbst sich die MONUC oder auch zum Teil die Polizei sich dann in solche Regionen nicht mehr traut. Und im Moment ist die Situation tatsächlich sehr gefährlich. Das ist ein Grund dafür. Der andere Grund ist, dass man, vor allem die Dorfbewohner, nicht mehr der Regierung vertrauen. Viele glauben, dass der Impfstoff Gift sei und man sie vergiften wolle. Das hängt natürlich mit der politischen Situation zusammen. Kurz vor den Wahlen haben ja auch Politiker behauptet, dass Ebola überhaupt nicht existiere. Und insofern sind die Menschen extrem verunsichert. Dazu kommt, das kann man natürlich in Deutschland, in Westeuropa vielleicht ganz schwer begreifen, dass es hier so viele Krankheiten gibt, die natürlich noch viel, viel mehr Menschenleben kosten. Wir haben hier Malaria, jede Wunde kann hier zum Tod führen. Wir haben hier ganz viele Menschen, die in Krankenhäusern liegen bzw. in den Dörfern nicht versorgt werden können und deswegen viel für unsere Verhältnisse relativ harmlose Krankheiten. Insofern verstehen auch viele nicht, warum jetzt Ebola so gefährlich sein soll und warum die westliche Welt gerade dafür so viel Geld bereitstellt. Das sind so die Fragen, die viele haben. Wir müssen auch sehen, die Menschen sind hier nicht gebildet. Die können sich nicht so einfach per Zeitung informieren über den Impfstoff zum Beispiel. Und deshalb schwärmen hier wirklich Sensibilisierungsgruppen in die Dörfer, jedenfalls dorthin, wo man hin kann, und versuchen die Menschen davon zu überzeugen, dass sie sich unbedingt impfen lassen müssen.
Aber das ist ja nun schon ein Ausbruch von vielen. Vor einigen Jahren gab es ja schon mal eine sehr heftige Epidemie. Hat man denn daraus nicht gelernt? Damals, weiß ich, hatten die Menschen Angst, dass ihnen Organe entnommen werden. Jetzt haben sie Angst, dass dieses Serum ein Gift ist. Gibt es denn nicht im Laufe der Jahre so eine gewisse Aufklärung in der Bevölkerung?
Man muss leider sagen, die Aufklärung ist immer noch sehr gering. Die Regierung hat hier versagt. Genauso wie die Regierung versagt, hier für Sicherheit zu sorgen im Nordosten. Manche behaupten, dass das vielleicht gar nicht gewollt sei, Frieden zu haben. Nur muss man leider sagen, Ebola effektiv zu bekämpfen, kann man nur im Frieden. Das geht nicht, wenn Krieg herrscht. Dazu kommt, diese Region ist ein Handelsknotenpunkt. Hier wird sehr viel gereist und die Menschen bewegen sich natürlich von A nach B. Und das ist natürlich sehr, sehr gefährlich, was die Verbreitung dieser Seuche anbetrifft. Wir hatten ja jetzt in Goma einen weiteren Fall gemeldet. Ich habe gerade mit einem Pfarrer gesprochen, der aus Butembo kommt. Das ist Nord-Kivu. Dort ist ja die Seuche extrem ausgebreitet. Es gibt bereits mehr als 300 Tote. In Beni sind es noch viel, viel mehr. Auch da hat man mir erzählt, dass die Menschen sich einfach nicht impfen lassen und man wirklich versucht, alles versucht, dass hier sozusagen Aufklärung stattfindet und ein Mentalitätswechsel stattfindet. Aber das ist natürlich langwierig und das hatte schon natürlich vor langer Zeit stattfinden müssen.
Ein natürliches Reservoir des Virus sind ja Affen und Flughunde. Die sind befallen, aber erkranken nicht daran. Hat sich der Umgang mit den Tieren etwas geändert und auch der Umgang mit den verstorbenen Angehörigen, was ja auch eine Infektionsquelle war?
Also dort, wo Aufklärung funktioniert, hat sich da natürlich was verändert. Man muss natürlich sehen, die Dorfbewohner ernähren sich von den Tieren, die im Wald sind. In dem Fall natürlich in den tiefen Regenwäldern. Und dadurch, dass der Mensch natürlich auch immer mehr rodet und man immer mehr vordringt in diese Regenwälder, ist die Gefahr natürlich auch immer größer, dass man sich infiziert. Also auch hier kann man nur sagen, da muss Aufklärung gemacht werden, damit die Menschen wissen, durch welche Quellen werden sie infiziert. Aber man weiß ja auch noch nicht ganz genau, durch welche Tiere es infiziert wird. Man sagt Flughunde, man sagt Affen, aber es gibt vielleicht noch ganz andere Tiere.
Ich sprach mit meiner Kollegin Susanna Babila, die sich im Ebola-Gebiet im Osten der Demokratischen Republik Kongo aufhält. Wir erreichten sie bei Starkregen über ein Satellitentelefon. Zu dem Handelsstreit zwischen den USA und China kommt ein weiterer Handelskonflikt hinzu, zwischen Japan und Südkorea. Vor kurzem erst hatte Japan Exportbeschränkungen gegen Südkorea verhängt. Und nun droht die Regierung in Tokio, Südkorea von seiner weißen Liste zu streichen. Auf ihr stehen rund 2 Dutzend Länder, die eine Vorzugsbehandlung bei Handelsgeschäften genießen. Südkorea droht nun seinerseits mit Gegenmaßnahmen. Die Ursachen für den aktuellen Handelsstreit dürften aber weiter zurück in der Vergangenheit liegen. Martin Fritz berichtet für uns aus Südkorea.
Verurteilen, verurteilen, skandierten gestern Abend 2 Dutzend Südkoreaner vor der japanischen Botschaft in Seoul. Sie hielten Schilder hoch mit der Aufschrift No Abe, der Name von Japans Premierminister. Die Forderung nach Verurteilung bezieht sich auf die Entscheidung von Abes Regierung, Südkorea den bevorzugten Handelsstatus abzuerkennen. Das könnte die Ausfuhr von über 900 japanischen Rohstoffen und Waren nach Südkorea, die sich auch militärisch nutzen lassen, verlangsamen und dadurch möglicherweise die Industrieproduktion in Südkorea bremsen. Das empörte eine Protestteilnehmerin. Wir drücken hier unseren tiefen Ärger über Japans 2. wirtschaftliche Vergeltung gegen Südkorea aus. Seit der ersten Vergeltung boykottieren wir schon japanische Produkte. Anfang Juli hatte Japan bereits die Ausfuhr von 3 wichtigen Chemikalien für Südkoreas Halbleiterindustrie lizenzpflichtig gemacht. Seitdem rufen Südkoreaner über soziale Medien zum Boykott von Japan auf. Viele verzichten jetzt auf Reisen nach Japan. Bei manchen Reisebüros gingen die Buchungen um die Hälfte zurück. Bei der größten Supermarktkette E-Mart brach der Absatz von japanischen Waren um 30% ein. Viele kleine Märkte nahmen japanisches Bier aus den Regalen. Die starke anti-japanische Stimmung fasste Präsident Moon Jae-in gestern mit einer drastischen Formulierung zusammen. Die japanische Entscheidung bringt unsere Wirtschaft in noch größere Schwierigkeiten. Aber wir werden nicht mehr von Japan besiegt werden. Seine Aussage zielt auf eine Vergangenheit, die die Südkoreaner bis heute schmerzt. Von 1910 bis 1945 war Korea eine japanische Kolonie. Nippon regierte mit harter Hand unterdrückte jeden Widerstand brutal und verschleppte Zehntausende zur Zwangsarbeit. Diese Geschichte kochte jetzt wieder hoch. Das oberste Gericht in Südkorea verurteilte nämlich zwei japanische Konzerne, Nippon Steel und Mitsubishi Heavy, zu Entschädigungen an Ex-Zwangsarbeiter. Doch die Firmen wollen nicht zahlen, deswegen wird ihr Eigentum beschlagnahmt. Das ist der eigentliche Anlass für die japanischen Handelsbeschränkungen gegen Südkorea. Als Lösung hat Südkorea einen japanischen Fonds für die Entschädigungen vorgeschlagen. Darin sollen alle Unternehmen, die Zwangsarbeiter beschäftigt haben, einzahlen. Dies kommt für Japan nicht in Frage, wie Außenminister Taro Kono öffentlich klarstellte. Wir haben der südkoreanischen Regierung bereits mitgeteilt, dass ihr Vorschlag total unannehmbar ist. Was die Regierung jetzt tut, ist gleichbedeutend mit der Untergrabung der internationalen Ordnung nach dem Zweiten Weltkrieg. Kono beharrte auf der japanischen Position, dass die Frage der Entschädigungen schon lange geklärt sei. Bei der Wiederaufnahme ihrer Beziehungen 1965 hatten beide Länder einen Vertrag über wirtschaftliche Zusammenarbeit geschlossen. Damals zahlte Japan 500 Millionen Dollar und beglich damit nach damaligem Verständnis auch alle Entschädigungsforderungen. Vor 4 Jahren machte Japan eine einzige Ausnahme und zahlte umgerechnet knapp 8 Millionen Euro in einen südkoreanischen Fonds für Trostfrauen ein. Das sind Koreanerinnen, die in japanischen Armeebordellen als Zwangsprostituierte dienen mussten. Doch Präsident Moon löste den Fonds vor kurzem auf, weil Japan keine rechtliche Verantwortung für den Missbrauch übernehmen will. Offenbar strebe Moon eine neue Grundlage für die Beziehungen zu Japan an, meinte der südkoreanische Rechtsexperte Jang Gwang-wen von der Universität Seoul. Dieser Handelsstreit wird die politischen Verhältnisse in Ostasien stark verändern. Entweder kommt es zu einem Teufelskreis von Aktion und Gegenaktion, oder es entsteht ein neues Rahmenwerk für die Beziehungen zwischen Südkorea und Japan. Nur 50 Kilometer Meerwasser trennen die beiden Länder, aber die politische Entfernung ist riesig groß. Je stärker Südkorea wirtschaftlich wurde, desto unzufriedener wurden Bevölkerung und Regierung mit Japans Verhalten. Von der Entschädigung für Zwangsarbeiter bis zum Streit um den Besitz einer kleinen, unbewohnten Insel. Die Atmosphäre ist vergiftet. Seit 16 Jahren war kein Präsident aus Südkorea mehr als Staatsgast in Japan. Daher wird es eine schnelle Lösung der jetzigen Krise kaum geben.
Nach den USA und China nun auch noch Japan und Südkorea im Handelsstreit. Martin Fritz berichtete. Seit fast 3 Monaten demonstrieren Hunderttausende Menschen in Hongkong für Demokratie und Freiheit. Und ihr Protest richtet sich längst nicht mehr nur gegen das umstrittene Auslieferungsgesetz, das die Überstellung von Verdächtigen auf das chinesische Festland ermöglicht hätte. Inzwischen geht es den Demonstranten um die Frage, wie sich der wachsende Einfluss Pekings auf ihre Stadt, die ehemalige britische Kronkolonie, abwehren lässt. Die Parteiführung in Peking verschärft derweil den Ton und gab unter anderem bei der Vorstellung ihrer neuen Militärstrategie an, dass chinesische Soldaten bei einer politischen Krise in Hongkong eingesetzt werden können, wenn sie die Regierung der offiziell noch autonomen Stadt Hongkong anfordern würde. Diese Provokation heizt die Lage in Hongkong natürlich nur noch weiter an. Steffen Wurzel berichtet.
Auf geht's, Hongkonger, rufen die Demonstranten im Chatter Garden im Hongkonger Stadtteil Central und weitermachen. Einige tausend Demonstranten haben sich in dem kleinen Park versammelt. Er liegt unmittelbar im Hongkonger Finanzviertel, im Schatten riesiger Hochhäuser. Nur 100 Meter entfernt etwa steht der Bank of China-Turm. Der knapp 370 Meter hohe Wolkenkratzer aus Glas und Stahl ist mit seiner aus dreieckigen Elementen bestehenden Fassade eines der bekanntesten Wahrzeichen der Finanzmetropole. Es sind viel mehr Protestierende gekommen, als in den Park überhaupt hineinpassen. Deswegen haben sich viele auf die Straßen, Gehwege und in die Eingangsbereiche der umstehenden Hochhäuser gestellt. Autos, Busse und Straßenbahnen kommen stundenlang nicht durch. Trotzdem bleibt es zunächst entspannt und friedlich. Es herrscht eine fast schon fröhliche Stimmung. Abends jedoch kommt es nur einen Kilometer weiter westlich zu Straßenschlachten zwischen einigen radikalen Protestierenden und der Polizei.
So since early June, we've been protesting on the street.
Wir gehen hier seit Anfang Juni auf die Straßen, sagt Protestteilnehmerin Pamela. Sie ist 33 Jahre alt und mit einigen Freundinnen zur Demo gekommen.
We can see an increase, a tightened control over Hong Kong from the colonial Chinese power.
Wir erleben täglich, wie unsere neue Kolonialmacht China immer stärker Kontrolle ausübt auf Hongkong. Und deswegen nutzen wir hier die Gelegenheit und protestieren hier auch für Demokratie und gegen die autoritären Machthaber. Tatsächlich haben sich die Ziele der Demonstranten in den vergangenen Wochen verändert bzw. ausgeweitet. Als es Anfang Juni losging mit den Protestaktionen in Hongkong, gingen die Menschen vor allem wegen eines geplanten neuen Auslieferungsgesetzes auf die Straßen. Dieses Gesetz hätte es den Hongkonger Behörden möglich gemacht, Verdächtige auch nach Festlandchina auszuliefern. Ein absoluter Tabubruch, denn dort herrscht, anders als im autonom regierten Hongkong, keine Rechtsstaatlichkeit. Deswegen hat schon die theoretische Aussicht, aus fadenscheinigen Gründen von Hongkong nach Festlandchina abgeschoben werden zu können, vielen Menschen in Hongkong Angst gemacht. Studenten, Geschäftsleute, Angestellte des öffentlichen Dienstes, Künstler, Selbstständige, aus allen Bereichen der Hongkonger Gesellschaft kam Widerstand. Und tatsächlich, am 9. Juli reagierte die Peking-treue Regierungschefin Carrie Lam auf die Massenproteste. Sie erklärte das Gesetzesvorhaben für tot.
So I reiterate here. The bill is dead.
Doch das genügt den Demonstranten nicht mehr, erklärt die 33-jährige Pamela. Wir fordern die Regierung auf, das China-Auslieferungsgesetz vollständig und formell zurückzuziehen. Und es geht uns hier auch um die Polizeibrutalität. Denn wir erleben seit einigen Wochen, dass die Polizei immer gewaltsamer vorgeht gegen Demonstranten. Und dazu muss es eine unabhängige Untersuchungskommission geben. Im 28. Stockwerk eines der Hochhäuser im Hongkonger Zentrum befindet sich das Büro von Kevin Lai. Er ist Chefökonom der japanischen Investmentbank Daiwa Capital Markets in Hongkong.
We are talking about an unprecedented political crisis going on right now. I have never seen this crisis as serious as this one in my life.
Eine nie dagewesene politische Krise nennt Kevin Lai das, was in Hongkong gerade passiert. So etwas habe er noch nicht erlebt während seiner 25-jährigen Karriere hier in der Finanzmetropole, sagt der Banker. Die derzeitigen Proteste seien nochmal deutlich größer und umfangreicher als die sogenannten Regenschirmproteste, bei denen vor 5 Jahren vor allem Studierende wochenlang für mehr Demokratie in Hongkong auf die Straße gingen.
This movement has also involved a lot of people from the middle class.
Diese Bewegung jetzt bringt auch Vertreter der Hongkonger Mittelschicht auf die Straße. Das sind also ganz andere Teilnehmer als vor 5 Jahren. Dieses Mal kommen auch ältere Leute mit grauen Haaren, viele Banker, Angestellte, Ärzte, Juristen und so weiter. Das hier ist also weit mehr als eine Studentenbewegung.
Elderly people come from the banking industry. Many of them are also professionals like accountants, lawyers, doctors. Yeah, many of them.
Um die Krise einzugrenzen, sollte die Hongkonger Regierung mindestens das Auslieferungsgesetz formell zurücknehmen und das Vorgehen der Polizei in den vergangenen Wochen untersuchen lassen. Noch sieht es danach nicht aus. Im Gegenteil, die de facto von der chinesischen Staatsführung eingesetzte Regierungschefin Carrie Lam zeigte sich vor einigen Tagen bei einer Feier demonstrativ mit Offizieren des chinesischen Militärs. Am 31. Juli äußerte sich erstmals der Kommandeur der in Hongkong stationierten chinesischen Soldaten Chen Daoxiang öffentlich zu den Massendemos gegen die Regierungspolitik. Chen sprach von radikalen Protesten, die die Stabilität Hongkongs ernsthaft gefährdeten. Die chinesische Armee sei fest entschlossen, die nationale Sicherheit im Zweifelsfall zu verteidigen. Auch wenn die meisten Menschen in Hongkong diese Drohung für einen Bluff halten, zur Beruhigung der Lage tragen solche Aussagen nicht bei. Im Gegenteil, die Stimmung heizt sich in Hongkong zunehmend auf. Immer wieder verbieten die Behörden inzwischen Demonstrationen, die Menschen aber protestieren trotzdem. Und dabei kommt es immer häufiger zu Gewalt. Unter den Demonstranten wächst die Zahl derer, die damit kein Problem haben. Im Gegenteil. Wenn wir alle friedlichen Mittel ausgeschöpft haben und sich trotzdem nichts tut, dann müssen wir notfalls eben zu Maßnahmen greifen, auf die die Regierung reagieren muss, was immer es koste, sagt diese Demonstrantin Anfang 30, die sich H nennt. Ihr Gesicht hat sie mit einem Tuch fast vollständig umwickelt, um unerkannt zu bleiben. Gewaltanwendung, sagt sie, falls das nötig sei, als letztes Mittel, ja.
Auch heute wird wieder demonstriert. Aus Hongkong berichtete für uns Steffen Wurzel. Der Gegner heißt Donald Trump. Doch bei den TV-Debatten der Demokraten haben sich die Kandidaten vor allem gegenseitig bekämpft. Das Feld der Bewerber ist noch unübersichtlich groß. 20 Präsidentschaftskandidaten und Kandidatinnen wollen die Vorwahlen der US-Demokraten gewinnen, um dann im Spätsommer des nächsten Jahres auf dem Parteitag zum offiziellen Herausforderer des aktuellen US-Präsidenten gekürt zu werden. Bis dahin ist der Weg noch weit und die Bewerber, die übrig bleiben, müssen aufpassen, dass sie den eigentlichen Gegner nicht aus dem Auge verlieren. Aus Washington berichtet Deutschlandfunk-Korrespondent Thilo Kössler.
Am Ende der Redeschlacht war es Senator Cory Booker aus New Jersey, der die Befürchtung äußerte, man habe mit diesen beiden TV-Debatten dem politischen Gegner in die Hände gespielt.
Don't let the Republicans divide this party against itself.
Tatsächlich lautete das Urteil einhellig, die Demokraten hätten sich mit diesen Debatten keinen Gefallen getan und eher geschadet als genützt. Das unübersichtliche Format mit sage und schreibe 20 Kandidaten an zwei aufeinanderfolgenden Debattenabenden habe eine intensive inhaltliche Auseinandersetzung unter den Top-Bewerbern unmöglich gemacht, schrieb zum Beispiel Dan Belz, der Chefkorrespondent der Washington Post. Statt gemeinsam zum Generalangriff auf Donald Trump zu blasen, hätten sich die Demokraten gegenseitig beharkt und das desaströse Bild einer zutiefst gespaltenen Partei abgegeben. Doch Michael Wirtz will von Flügelkämpfen innerhalb der Demokratischen Partei nichts wissen.
Es sind weniger Flügelkämpfe als die Frage, inwieweit sich die Demokratische Partei neu positioniert.
Michael Wirtz heißt eigentlich Michael Wertz und ist Mitarbeiter des Thinktanks Center for American Progress, der Demokratischen Partei nahesteht. Michael Wirtz ist einer jener Politik-Nerds in der Hauptstadt Washington, die die Demokratische Partei politisch und strategisch beraten. Das Fernsehformat aus zwei Diskussionsrunden mit allen 20 Bewerbern sei notwendig gewesen, sagt Wirtz, um den Nominierungsprozess bereits zu diesem frühen Zeitpunkt vor einem Millionenpublikum so transparent wie möglich zu machen.
Und zum Zweiten ist die Vielzahl der Kandidatinnen und Kandidaten auch Ausdruck eines dramatischen und, wie ich finde, notwendigen Umbruchprozesses innerhalb der Demokratischen Partei, die sich von dem wirtschaftsliberalen und auch sehr traditionellen Konsens der Clinton-Jahre verabschiedet hat und dabei ist, neue Fragen zu stellen, wie das soziale Gefüge der USA. Die soziale Polarisierung ist viel extremer als in Europa. Die Verwerfungen sind enorm, wie mit diesen Folgen umgegangen wird. Und das ist ein wichtiger Prozess und den kann man auch nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit führen.
Jetzt wird sich das Bewerberfeld schnell lichten, ist Michael Wirtz überzeugt. Zum einen geht vielen Aspiranten das Geld aus. Jeder Bewerber muss seinen Wahlkampf selbst finanzieren. Zum zweiten hat die Parteiführung vor der nächsten Debatte im September die Hürde höher gehängt.
Ich rechne damit, dass das Feld mindestens um die Hälfte schrumpfen wird bis September. Wenn es dann in die ersten wirklichen Vorwahlen innerhalb der demokratischen parteiinternen Auseinandersetzung geht, wird es vielleicht noch 3 oder 4, vielleicht 5 Kandidatinnen und Kandidaten geben.
Je näher der Zeitpunkt der Democratic Convention des Nominierungsparteitages im Juli nächsten Jahres in Milwaukee rückt, desto lauter wird die Frage nach einer schlüssigen Strategie im Wahlkampf gegen Donald Trump gestellt werden. Bisher hat noch keine Bewerberin und kein Bewerber eine Antwort darauf gefunden, wie die Wahl im November 2020 am wirkungsvollsten zu einem Referendum über diesen 45. Präsidenten gemacht werden kann.
Es wird eine Wahl sein, die unter dem Titel einer Wechselwahl geführt werden muss. Und die Frage ist, wer am besten in der Lage ist, auszufüllen, was es heißt, diesen Wechsel zu bewirken.
Bisher habe die Demokratische Partei noch kein Patentrezept im Umgang mit Donald Trump gefunden, räumt Michael Wirtz ein. Der Präsident verfüge mit der Republikanischen Partei über eine enorme Machtbasis und mobilisiere mit seinem beispiellosen Politikstil seine Wählerschaft. Die Zweifel und die Ratlosigkeit bei den Demokraten sind unüberhörbar, wie zum Beispiel umgehen mit Donald Trumps Tweets, die seit Beginn seiner Amtszeit die politische Agenda der USA bestimmen.
Das Problem liegt darin, dass man auf viele seiner Äußerungen eigentlich nicht antworten sollte, aber antworten muss. Darum ist es diese ambivalente Situation, dass man eigentlich nicht darauf reagieren sollte, um diesen Argumenten nicht noch weitere Plattformen zu bieten. Zum anderen aber in gewisser Weise gezwungen ist, darauf zu reagieren.
Zu diesen politischen Zweifeln der Demokraten im Umgang mit Donald Trump gehört auch die Frage, ob es nicht doch an der Zeit ist, ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten einzuleiten. Insbesondere Nancy Pelosi, die demokratische Mehrheitsführerin im Abgeordnetenhaus, befürchtet, das Verfahren werde an der republikanischen Mehrheit im Senat scheitern und den Demokraten am Ende politisch auf die Füße fallen. Doch das Repräsentantenhaus ist mittlerweile anderer Meinung. 118 von 235 demokratischen Abgeordneten sprechen sich nach Stand vom Freitagabend für ein Impeachment aus. Eine Stimme mehr als die Hälfte. Die Verstöße Donald Trumps gegen die Verfassung und die Regeln der Amtsführung seien allzu offensichtlich, argumentieren sie. Auch der Parteistratege Michael Wirtz hält es nicht für ausgeschlossen, dass die Demokraten das Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Trump noch vor der heißen Phase des Wahlkampfs einleiten.
Also insofern sagen auch viele Abgeordneten vollkommen zu Recht, wir sind gewählt worden, wir sind beeidigt worden auf die amerikanische Verfassung und wir müssen den Verfassungsprinzipien entsprechend handeln und können jetzt nicht einfach so tun, dass wir in die andere Richtung blicken, nur weil uns das unter Umständen politisch zu riskant ist.
Die US-Demokraten lecken die Wunden. Erst entpuppte sich die Anhörung des Sonderermittlers für sie als wenig profitabel. Und nun setzt es auch noch Kritik nach den beiden TV-Debatten. Thilo Köstler berichtete. Hier im Deutschlandfunk empfängt sie gleich Petra Enzminger mit der Sendung Campus und Karriere und der Aufforderung, mach mal Pause. Es geht um die Bedeutung der arbeitsfreien Zeit. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich mache nun auch Pause und wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.